Hier bin ich. So, liebe Schwestern und Brüder, habe ich vor etwas mehr als 29 Jahren das erste Mal in diesem Dom gesagt. Das war damals der Tag meiner Priesterweihe. Hier bin ich. Das habe ich vor gut 11,5 Jahren zum zweiten Mal in diesem Dom gesagt. Damals war das der Tag meiner Bischofsweihe. Hier bin ich, so sage ich heute ein drittes Mal. Es ist der Tag meiner Einführung als Ihr neuer Bischof. Hier bin ich. Immer wieder haben Menschen so gesagt, wenn sie herausgerufen wurden von Gott aus dem ihnen vertrauten Umfeld, wenn sie von ihm mit einer neuen Aufgabe beauftragt, zu einer neuen Aufgabe gesandt wurden. Abraham und Jakob und Samuel, Jesaja, Jeremia und Maria, Jesus natürlich und Petrus und Paulus haben so gesagt, und Maternus und heute ich in dieser großen Gemeinschaft der Kirche von Köln. Vor wenigen Augenblicken hat mir mein Vorgänger im Dienst als Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal Meißner, den Stab des heiligen Petrus, zumindest einen Teil davon, überreicht, der schon seit über 1000 Jahren hier bei uns in Köln aufbewahrt wird. Dieser Stab weist hin auf die Anfänge. Er verbindet uns mit unseren Ursprüngen, mit dem Glauben und der Verkündigung der Apostel als den ersten Zeugen Jesu Christi. In Köln, da steht Maternus am Anfang. 1700 Jahre ist das jetzt her. Als sein 94. Nachfolger hat der Heilige Vater Papst Franziskus nun mir diesen Petrusstab anvertraut, um das große Erbe unseres christlichen Glaubens in unsere Zeit hineinzutragen. Jeder meiner Vorgänger hat das auf seine Weise getan. Mein unmittelbarer Vorgänger, Kardinal Meißner, hat dieses Amt und diesen Dienst 25 Jahre lang versehen. Lieber Joachim, wie kein Zweiter stehst du mit deinem Leben, mit deiner ganzen Biografie für die umwälzenden Veränderungen in dieser Zeit. Wie du bin auch ich aus Berlin gekommen. Allerdings aus einem völlig anderen Berlin, als du damals gekommen bist. Damals, da war Berlin zerteilt durch diese furchtbare, menschenverachtende Mauer und war von Stacheldraht umzäumt. Welch ein Kontrast, den einen Glauben unter so verschiedenen Bedingungen zu leben und zu bezeugen. Aus deiner Zeit hier in Köln möchte ich nur ein einziges Ereignis und zugleich sicher auch das Größte benennen. Den Weltjugendtag 2005 mit seinen zwei Päpsten, wie du das immer betont hast. Der hat uns damals alle die Ekklesia, die aus allen Völkern zusammengerufene Kirche gezeigt. So jung, so lebendig, so heiter hat uns dieser Tag diese Kirche erleben lassen. Eine Gemeinschaft, die alle Staats- und alle Sprachgrenzen überwand, die uns geeint hat damals im Singen und im Beten und im gemeinsamen Feier. Das war damals wirklich Glaube zum Anfassen. Lieber Joachim, schön, dass du heute mit dabei sein kannst. Und noch einmal, Und noch einmal danke und vergelt's Gott für all dein Mühen und Sorgen. Und nun, liebe Schwestern und Brüder, stehe ich hier als ihr neuer Bischof. Und wenn ich es richtig sehe, nach Josef Kardinal Frings in der Geschichte unseres Bistums, überhaupt erst als der zweite Kölner Priester, dem diese Aufgabe übertragen wird. Nicht zuletzt deshalb habe ich wirklich gerne die Idee unseres Domkapitels aufgegriffen, nicht nur den Petrusstab überreicht zu bekommen, sondern in dieser Feier auch den Bischofsstab von Josef Kardinal Frings zu tragen. Das will viel mehr sein als eine bloße Verneigung vor Josef Frings. Das will mehr sein als nur ein Verweis auf unsere gemeinsame Beheimatung hier im Erzbistum Köln. Nein, dieser Stab, der gibt vor allem Auskunft über die Sendung und die Aufgabe eines Bischofs. Und damit er die nicht aus den Augen verliert und ich als ihr neuer Bischof das auch nicht tue, deshalb hat sich Kardinal Frings diese Aufgabe in seinem Stab gewissermaßen immer vor Augen gestellt. Die Mitte der Krümme seines Stabes, die zeigt uns den Herrn als den guten Hirten. Aber der ist nicht allein. Da ist noch ein anderer zu sehen. Orpheus, den sieht man da noch. Und die beiden stehen Rücken an Rücken. Orpheus mit seiner Lyra. Was soll das denn, wird sich vielleicht mancher von Ihnen fragen. Und vielleicht erinnert sich jetzt die eine oder die andere an seine Schulzeit und damit dann eben auch an diese mythologische Geschichte. Die erzählt nämlich, dass dieser Orpheus verliebt war. Sehr sogar war er verliebt in Eurydike. Dummerweise wird die dann aber von einer Schlange gebissen und stirbt. Der Tod trennt die beiden Liebenden. Orpheus hält den Schmerz kaum aus. Er kommt einfach nicht über den Verlust hinweg, den Verlust seiner Geliebten. Und er macht sich deshalb auf den Weg in die Totenwelt mit seiner Lyra. Dank seines Liedes und seiner Lyra kommt er an Cerberus vorbei, der den Sterblichen den Zugang zur Unterwelt verwehrt, und er steht dann endlich vor Hades und Persephone, die dort unten herrschen. Die beiden, die sind dann wirklich so berührt von der Liebe des Orpheus, dass sie schließlich zustimmen, dass er seine geliebte Eurydike in das Land des Lebens, in das Land des Lachens, des Glücks, in das Land der Liebe zurückführen darf. Allerdings ein kleines Problem, eine kleine Auflage, die es zu erfüllen gilt, eigentlich gar nicht schwer. Orpheus darf sich auf dem langen Weg in die Oberwelt zurück nicht umdrehen, darf nicht zurückschauen auf Eurydike. Kein Problem, denkt er. Und er geht und er geht und geht. Und Eurydike folgt und folgt, wie ein Schatten folgt sie ihm. Und der Weg ist lang, unendlich lang ist dieser Weg. Und mit einem Mal ist es Orpheus so, als höre er ihre Schritte nicht mehr. Er nimmt sie nicht mehr wahr, diese Schritte. Und er beginnt zu zweifeln. Folgt sie ihm wirklich? Ist sie noch da? Und er dreht sich um und verliert Eurydike auf ewig. Was für eine Tragik! Der Tod scheint stärker als die Liebe. Der Tod scheint die Liebe zu besiegen und sie zu töten. Er scheint das letzte Wort zu haben. Und die dunklen Ahnungen, liebe Schwestern und Brüder, die dunklen Ahnungen der Menschheit und die vielleicht auch in unseren Herzen manchmal aufscheinen, sie scheinen sich zu bestätigen. Am Ende steht der Tod, das Nichts. Die ersten Christen, die diesen Mythos kannten, die wussten es besser. Die wussten, nicht der Tod ist stärker als die Liebe. Nein, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die Liebe ist stärker als der Tod. Das hatten die erfahren. Das hatten die erlebt. Christus ist unser Orpheus. Er ist der wahre Orpheus. Er ist der Spielmann Gottes, der Eurydike, die dem Tod verfallene Menschheit liebt. Wie Orpheus treibt in die Liebe, hinabzusteigen. Hinabzusteigen in die Welt des Todes. In unserem Glaubensbekenntnis sprechen wir das ja immer wieder aus. Ist Mensch geworden und hinabgestiegen in das Reich des Todes. Doch im Gegensatz zu Orpheus schaut Christus sich nicht um. Das verträgt sich nicht mit seinem Weg. Das verträgt sich nicht mit seiner Sendung. Das verträgt sich nicht mit der Nachfolge. Denn keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes, ohne auf sich selbst zu achten. Geht unser Orpheus, geht Christus seinen Weg. Nur dem Auftrag Gottes verpflichtet, nur den Auftrag Gottes im Blick. Und er singt so seine Eurydike, die von ihm geliebte Menschheit, zurück in das Land des Lachens, zurück in das Land der Freude, zurück in das Land der Hoffnung, in das Land der Auferstehung und des Lebens. Die Liebe, die Gott selber ist und die in seinem Sohn Jesus Christus menschliche Gestalt angenommen hat, die hat doch das letzte Wort. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Die Liebe hat gesiegt. Sie ist doch stärker als der Tod. An Ostern hat Gott sich uns so gezeigt. Als sich verschenkende Liebe hat er sich uns gezeigt. Als Liebe, die Leben schafft. Diese sich verschenkende Liebe hat den toten Christus ins Leben gehoben. Das österliche Halleluja, liebe Schwestern und Brüder, es ist die ewige Melodie des Lebens. Diese gleiche, sich verschenkende Liebe hat Gott am Tag unserer Taufe einem jeden von uns geschenkt. Er hat sie in unser Herz eingesenkt, um uns zu verwandeln, um uns lebendig zu machen. Mit ewigem, mit göttlichem, mit unsterblichem Leben. Dafür sind wir Zeugen. Das, liebe Schwestern und Brüder, das ist die Botschaft, mit der wir unterwegs sind. Das ist das Evangelium Gottes, die wirklich frohmachende Botschaft, die für einen jeden von uns bestimmt ist. Eine Botschaft, die nicht erst am Ende unseres Lebens Bedeutung gewinnt. Denn dieses Evangelium Gottes, das will schon jetzt, das will im Heute gelebt und bezeugt werden. Im Alltag eines jeden von uns als Christ, im Alltag unserer Gemeinden, im Alltag unseres Bistums, dass Gott die Liebe ist, die Leben schafft. Dieses Evangelium Gottes will hineinwirken in unser Leben. Das will hineinwirken in unsere Entscheidungen. Das will hineinwirken in unser Miteinander, in alles, was unser Leben in Kirche und Gesellschaft ausmacht. Es erinnert uns, wir sind gerettet, weil Gott uns liebt. Er hat uns nicht einfach laufen lassen, dieser Gott, als wir ihm in unserem Denken und Lieben und Handeln so wenig entsprochen haben. Nein, er ist uns nachgelaufen. Er hat uns nicht totgeschwiegen. Er hat uns angeredet. Er hat sich nicht von uns abgewendet. Er hat sich uns vielmehr zugewendet. Er ist uns entgegengekommen, persönlich, in seinem Sohn Jesus Christus, von sich aus, einem jeden von uns. Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder, können wir auch nicht mehr fragen, ob ein Mensch unsere Zuneigung, ob ein Mensch unsere Liebe verdient. Wir können nur noch fragen, ob der die braucht. Denn Gott denkt immer vom Menschen her. Das haben wir als Kirche Jesu Christi heute zu bezeugen. Wir dürfen einen Menschen nicht mehr bloß nach dem beurteilen, was er getan hat und was er tut, sondern wir müssen ihn danach beurteilen, wer er ist. Und wer ist er? Er ist ein Ebenbild Gottes, von ihm gewollt, von ihm gelebt, von ihm geliebt und erlöst. So kostbar ist ein jeder von uns für Gott. An diese urchristliche Botschaft erinnert uns der Bischofsstab von Josef Kardinal Frings. Mich als ihren neuen Bischof an erster Stelle, der ich ja, wie Petrus bei der Wahl des Matthias fordert, ein Zeuge der Auferstehung zu sein habe. Zeuge der Auferstehung zu sein, das heißt, Christus und seinem Evangelium heute ein Gesicht zu geben. Und das, liebe Schwestern und Brüder, das kann ich nicht allein. Und deshalb bitte ich Sie, lassen Sie mich hier auch nicht allein. Denn Christsein, das kann ich nur zusammen mit Ihnen, damit ich dann auch für Sie Bischof sein kann. Gott hat eine jede und einen jeden von uns als Getaufte und als Gefirmte mit seinen Gaben, mit den Gaben des Heiligen Geistes beschenkt. Wir alle sind reich beschenkt, aber keiner von uns hat diese Gaben von Gott nur für sich allein erhalten. Sie sind ihm auch nicht gegeben zur Selbstdarstellung oder gar zur Profilierung von irgendwelchen persönlichen Eitelkeiten. Der Geist, er hat sie uns gegeben, damit sie einem einzigen Ziel dienen: dem Aufbau des Leibes Christi, dem Aufbau der Kirche. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir gedenken in diesem Jahr der Übertragung der Gebeine der heiligen drei Könige vor 850 Jahren in unsere Stadt. Wie einst die Weisen aus dem Morgenland, so sind wir heute eingeladen, uns auf den Weg zu machen. Christus als die menschgewordene Liebe Gottes, die ewiges Leben schafft, zu bezeugen. Wir sind berufen und gesandt, ihm heute ein Gesicht zu geben. Machen wir uns dazu gemeinsam auf den Weg, voller Hoffnung, voller Mut, voller Vertrauen, voller Zutrauen, ganz einfach deshalb, weil der Herr in einen jeden von uns sein Vertrauen setzt. Und bringen Sie bitte auch in Zukunft Ihre Talente und Fähigkeiten und Gaben ein, damit dieser unser gemeinsamer Weg getragen ist von wechselseitigem Zuhören, von gegenseitigem Verstehen, von Zusammenarbeit und einem wirklich geschwisterlichen Geist, der eine jede und einen jeden achtet, auf dass Gott in allem verherrlicht werde. Amen.